Eine der Fragen, in denen sich die Geister scheinbar scheiden, ist die nach den wahren Interessen der USA und ihrer Verbündeten. Scheinbar diametral entgegengesetzt wird argumentiert. Die einen glauben, es gehe um direkte Kriegskredite, den Zugriff auf die Ölreserven des Iraks oder zumindest um die Kontrolle des Ölpreises bzw. der OPEC. Falsch ist das nicht, denn dass der Irak, anders als beispielsweise ein Land wie Ruanda, einige Jahre zuvor von derartigem Interesse für die USA überhaupt ist, hängt mit dem Öl ebenso zusammen wie die Tatsache, dass überhaupt der ganze Nahe Osten voll ist mit vom Westen und Russland hochgepäppelten Despotien. Wie wir zeigen wollen, führt es allerdings in die Irre, unvermittelt dem Krieg führen direkte Gewinnkalkulation zu unterstellen. Umgekehrt, quasi spiegelbildlich zu dieser Form des Vulgärmaterialismus, argumentieren viele der Kriegsbefürworter. Mit nahezu diebischer Freude rechnen sie, zumindest in kurz- und mittelfristiger Sicht, tatsächlich zu erwartenden ruinösen Kriegs- und Kriegsfolgekosten auf, um sich über die monokausale und unterkomplexe Weltsicht des Antikapitalismus lustig zu machen. Der Krieg werde, schreibt Prokof Kleine in der Zeit, aus der Angst geboren, nicht aus der Gier, aus der Asche der Wolkenkratzer, nicht aus den Zeichnungen der Bohrtürme. Diese nicht völlig falsche Lesart von der großen Wende amerikanischer Außenpolitik nach dem 11. September erfreut sich einer großen Beliebtheit und das Spektrum, das sie vertritt, ist groß. Sie bescheinigt dem Demokratisierungsmissionarismus der USA Glaubwürdigkeit. Jetzt, da es um die eigenen Sicherheitsinteressen gehe und man anders als früher keine antidemokratischen Diktaturen mehr dulden könne. Auch wenn sich noch so gute Geschäfte mit ihnen realisieren ließen. Die Synthese beider Positionen stellt im gewissen Sinne die Antideutsche dar. Obgleich auch hier teilweise eine regelrechte Verklärung der USA als Ort des freiheitlichen Glücksversprechens stattfindet und man sich schon einmal den Sternenbanner übers Bett hängt, macht man sich hier keine Illusion über die Beweggründe der USA. Man weiß, dass hier die gleichen geostrategischen Macht- und wirtschaftspolitischen Interessen im Spiel sind, von denen die USA lange Zeit zu Recht annahm, dass sie am besten in Zusammenarbeit mit kontrollierbaren autoritären Regimen gesichert werden könnten. Allerdings zeigt man sich zugleich fasziniert von der Figur von einer List der Geschichte, die in diesem Falle darin bestehen soll, dass die USA aus den falschen Gründen das Richtige tue, beziehungsweise dass das Gute, Demokratie und Volkswohlstand als objektives Ergebnis eines Regime Change durch Krieg hinten rauskomme. Für diese Positionen geht es also zu Recht nicht um die Alternative Krieg oder Frieden, sondern darum, ob ein von der USA geführter Krieg angemessen und in der Lage ist, den Dauerkrieg im Irak nachhaltig zu beenden. Die Frage nach der Demokratisierung scheint unserer Meinung nach offenbar in den scheinbar sich widersprechenden Argumentationen also eine Schlüsselfunktion inne zu haben, weshalb wir deren Chancen und Perspektiven etwas genauer betrachten müssen. So wie die Kolonisatoren im 19. Jahrhundert die Rückständigkeit der Schwarzen sich daraus erklärten, dass es ihnen an Disziplin, Rationalität etc. ermangelte, und so wie der neoliberale Zeitgeist heute Mangel und Knappheit der fehlenden Eigeninitiative, der Faulheit oder dem Anspruchsdenken zuschreibt, werden die Probleme in den Krisenregionen der Welt als Folge einer fehlenden politischen Öffnung gedeutet, ganz so, als hätten die Länder des Mittleren Ostens, ähnlich wie viele andere in Afrika, Asien oder Lateinamerika, nicht längst das Scheitern nachholender Modernisierung hinter sich. Gisela Dax etwa überlegt in der Zeitschrift Zeit, warum die desaströse Ökonomie der arabischen Länder, vom Öleimer abgesehen, keinen Anschluss an die Weltwirtschaft findet. Die wahre Ursache für die mangelnde Konkurrenzfähigkeit ist nicht der Mangel an Ressourcen, sondern Mangel an Freiheit, an Wissen und Frauenpower, denn das Potenzial einer Hälfte der Bevölkerung bleibt ungenutzt. In dieser Position, die einen wirtschaftlichen Boom prinzipiell auf der ganzen Welt für induzierbar hält, kommt die urbürgerliche Ideologie zum Tragen, wonach Mangel und Armut die Folge unzureichender Produktivkraftentwicklung und oder politischer Freiheit darstellen. Schon an der Wiege zum kapitalistischen Take-off stand die Ideologie des Bürgers. Jeder kann reich werden, wenn er sich nur anstrengt und klug genug ist. Der Einwand von Marx, im Kapitalismus setzt Reichtum aufgrund der Gesetzmäßigkeiten seiner verrückten Produktionsweise und aufgrund der Klassen- und Ausbeutungsverhältnisse notwendig Armut voraus, konnte zumindest in den Metropolen lange beiseite geschoben werden. Solange der Kapitalismus räumlich und strukturell expandieren konnte, blieb genug Mehrwertmasse übrig, um zumindest eine partikulare Teilhabe am produzierten Reichtum und je nach Stand der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen auch an demokratischen Rechten zu ermöglichen. Was all die verschiedenen Varianten der Demokratisierungs- und Modernisierungsideologie verschweigen müssen, um ihre Faszination zu bewahren, ist die theoretisch, längst aber auch empirisch zu beobachtende Tatsache, dass mit dem Kapitalismus auch dessen Krise voranschreitet. Diese besteht nicht darin, dass der Kapitalismus zusammenbrechen muss, sondern darin, dass er seine integrative Wirkung immer weniger entfalten kann. Immer mehr Regionen, immer mehr Menschen dieser Welt werden für den Kapitalismus überflüssig, bleiben aber, und das macht die Spezifik dieser Krise aus, zwanghaft an ihn gebunden. Die Marschallisierung der Welt nach Vorbild des postfaschistischen deutschen Demokratie- und Wirtschaftswunders, das im Übrigen eher den einmalig günstigen Akkumulations- und Verwertungsbedingungen des sogenannten fordistischen Zyklus geschuldet war, diese Marschallisierung der Welt ist eine Illusion. Sie hat schon im zerbombten Ex-Jugoslawien nicht hingehauen, wo das Vakuum, das die negative Weltmarktintegration hinterlässt, vollends durch eine Plünderungs- und Bandenökonomie gefüllt wird. Allerdings ist die Option auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Irak infolge einer Beseitigung des Ba'ath-Regimes als partikulares Szenario durchaus denkbar. Dann nämlich, wenn der Westen nachhaltig bereit wäre, das Land zu alimentieren, was im Übrigen bedeuten würde, dass man es woanders unterlässt. Eine eigenständige Akkumulation, die außer Öl etwas Exportfähiges und Konkurrenzfähiges in den Weltmarkt einspeisen könnte, ist illusorisch, für den ganzen Nahen Osten sowieso. Man kann heute wissen, dass die positive Einbindung der Peripherie in den Weltmarkt nur insofern gelingen kann, wenn die entsprechenden Länder sich in einen ruinösen Kostensenkungswettlauf bezogen auf die Arbeitskraft untereinander begeben. Die Produktivitätsrückstände gegenüber der durchschnittlichen Arbeitszeit eines weltmarktfähigen Produkts, eine durchschnittliche Arbeitszeit, die in den Zentren ermittelt wird, sind nicht aufholbar, sondern allenfalls über die Ausweitung der Arbeitszeit und über die Reduzierung des Lohns kompensierbar. Aber gerade dort, wo sich im Einzelnen noch weltmarktfähige Exporte realisieren lassen, findet längst eine zunehmende Konkurrenz der Billiglohnländer selbst statt. Genauso wie dort, wo man, siehe das Beispiel Kaffee, etwas besitzt, was der Norden beispielsweise nicht hat. Und ob das Öl, das in den Visionen der Demokratisierer ja die Grundlage eines Volkswohlstandes und der Demokratisierung im Irak bilden soll, in einer privatwirtschaftlich und von den westlichen Ölkonzernen abhängigen Ökonomie tatsächlich Rente für die Menschen abwerfen wird, ist mehr als fraglich. Zusätzliche Arbeitsplätze jedenfalls entstehen im Irak dadurch nicht. Angesichts der brutalen Situation im Irak mag unsere Position zynisch abstrakt anmuten. Es ist aber das Dilemma überhaupt, einer Welt ins Auge sehen zu müssen, die von Armut, politischer Destabilisierung, religiösem Wahn und despotischer Barbarei geprägt ist. Die aberwitzige kapitalistische Produktionsweise, die längst die ganze Welt, wenn auch oder gerade im negativen Sinne integriert, führt zwar nicht automatisch und direkt zu solch brutalen Integrationskonzepten wie dem Ba'athismus, als deren notwendige Voraussetzung bildet sie aber die Grenze der Demokratisierungsperspektive überhaupt. In diesem Sinne scheint es uns absurd zu sein, sich an den virtuellen Tisch des kapitalistischen Krisenmanagements zu setzen, um die Weltkarte nach politischen und wirtschaftlichen Elendsregionen abzusuchen, die mittels Bomben einer illusionären Entwicklung zugeführt werden sollen. Abgesehen davon also, dass es überaus fraglich ist, dass hinten das Richtige rauskommt, ob intendiert oder als List der Geschichte, ist es für uns völlig unverständlich, dass auch eine Linke ignoriert, was eigentlich das vorne ist und was auf dieser Seite nachhaltig freigesetzt werden wird. In der Polarisierung zwischen Anti-Amerikanismus und der Kritik an ihm geht der Blick auf die Krise der amerikanischen Gesellschaft selbst verloren. Eine Krise, die deren Souverän in eine gefährliche Dynamik überführt, und zwar nicht, weil er amerikanisch ist, sondern weil er einer Nationalökonomie vorsteht, die in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle für die Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems innehat. Heute, nach dem Ende des New Economy Booms in den USA, ein Boom, der, wie wir wissen, hauptsächlich auf Sand, sprich auf einer gigantischen Ausweitung der Kreditschöpfung gebaut war. Heute steht die ökonomisch-soziale Basis der USA im krassen Missverhältnis zu ihrer politisch-militärischen Potenz. Das Handelsbilanzdefizit ist einzigartig, die private und öffentliche Verschuldung exorbitant. Dabei steht die Entwertung des fiktiven Kapitals in Form von Aktien und Immobilien erst am Anfang, was für die Mittelklasse verheerende Auswirkungen hat und auch haben wird. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist an einem historischen Höhepunkt angelangt. Die Bruttolöhne sind seit der Reagan-Ära für 3/4 der Arbeitenden um ca. 20% gesunken. Das Durchschnittseinkommen der Schwarzen liegt bei 60% unter dem der Weißen. Die Arbeitszeiten wachsen ständig. Überhaupt erinnert das Ausmaß, dass die absolute Mehrwertproduktion und damit die extensive Ausbeutung der Arbeitskraft angenommen hat, an frühkapitalistische. Die Arbeitsverhältnisse im einfachen Dienstleistungssektor, Stichwort Putzindustrie, an feudale Ausbeutungsverhältnisse. Wir haben es also mit einem sozioökonomischen Zustand zu tun, der sich in historischer Perspektive als eine Flucht zurück nach vorn paraphrasieren lässt und der in soziologischer die Rücknahme der funktionalen Differenzierung signalisiert, die ja das Herzstück demokratischer Modernisierung ausmacht. Der Zustand im fortgeschrittensten Land der Welt zeigt also selbst schon die Grenze der Demokratie und der individuellen Freiheit an, die eben immer schon eine Grenze des Geldbeutels war und es auch zunehmend sein wird. Es herrscht eine Situation, in der der American Way of Life und sein Pursuit of Happiness immer weniger den ideologischen Kitt einer zerfallenen Gesellschaft bilden kann, weil das Mindestmaß an plausibler Realisierbarkeit abhanden gekommen ist. Der amerikanische Soziologe Barry Klessner spricht von einer Kultur der Angst, die allein den fragilen Zusammenhang herstellt. In diesem Kontext einer projektiv umgeleiteten American Paranoia steht eine reaktionäre politische Elite auch für den Versuch, in der außenpolitischen Flucht nach vorn im Krieg die innergesellschaftliche Steuerung zu realisieren. In dieser Perspektive ist es müßig, über die materiellen Interessen des Krieges zu spekulieren. Man sollte darüber nachdenken, ob ein kapitalistisches Weltsystem heute, da es aus Sicht der konkurrierenden Staaten nichts mehr zu erbeuten gibt, es aber als kapitalistisches System gar nicht anders kann, als zu expandieren, ob es in dieser Situation vielleicht sogar unberechenbarer geworden ist, als zu Zeiten, wo sich das Kriegsführen noch im sprichwörtlichen Sinne lohnte. Die Politik der USA steht also nur symptomatisch für eine Gesamttendenz der paranoiden und kriegsführenden kapitalistischen Krisenverwaltung seit ca. 10 Jahren. In diesem Sinne hat George W. Bush recht, wenn er die Illoyalität der Europäer geißelt, die nicht anerkennen wollen, dass die USA letztlich auch für sie die Drecksarbeit erledigt.